Berlin würde mal das Schwimmverbot, was wir seit ziemlich genau 101 Jahren jetzt hier haben, wenn wir das abschaffen würden, weil die Wasserqualität so gut ist und wir würden den Menschen erlauben, per Gemeingebrauch den Fluss nutzen zu können und selber entscheiden zu können, möchte ich schwimmen gehen oder nicht. Und man kann denen dafür ein Tool geben, anhand dessen man eben die Wasserqualität einschätzen kann.
Hallo und willkommen zum Morgenbau, dem Podcast mit Gesprächen zum nachhaltigen Bauen. Mein Name ist Anne Isop. Warum darf man eigentlich in Paris in der Seine schwimmen, aber nicht in Berlin in der Spree? Auch in Basel darf man übrigens im Rhein schwimmen. Warum ist es in der einen Stadt erlaubt und in der anderen verboten? Wir wollen uns in dieser Folge die Situation in Berlin einmal genauer anschauen. Denn auch in Berlin gab es früher einmal zahlreiche Flussbäder. Doch dann wurde vor genau 101 Jahren ein allgemeines Badeverbot verhängt. Und das gilt bis heute. Die Initiative Flussbad Berlin will das ändern und setzt sich dafür ein, dass das Badeverbot zumindest teilweise wieder aufgehoben wird. Ihre Idee ist es, im Spreekanal zu schwimmen. Entlang der Museumsinsel soll wieder öffentlich geschwommen werden, also in der historischen Stadtmitte. Dazu fallen mir zahlreiche Fragen ein. Wie steht es eigentlich um die Wasserqualität? Ist die überhaupt gut genug? Warum stößt das Projekt auch bei zahlreichen Denkmalschützern auf Kritik? Und was hat das Ganze eigentlich mit nachhaltigem Städtebau zu tun? Darüber spreche ich mit dem Berliner Architekten Jan Edler. Er führt gemeinsam mit seinem Bruder Tim Edler das Büro Realities United. Die beiden entwickelten vor fast 30 Jahren die Vision, die Spree wieder zu einem Ort des Badens zu machen. Aus dieser Idee entstand der Verein Flussbad Berlin und der hat heute über 500 Mitglieder. Wie man sieht, Berlin war einmal Vorreiter, mit der Idee in der Stadt schwimmen gehen zu können. Städte wie Kopenhagen oder Paris zeigen aber längst, dass das möglich ist. In Berlin wartet man noch immer. Herzlich willkommen beim Morgenbau. Hallo Jan.
Hallo, schönen guten Tag.
Ich möchte mit dir heute über das Flussbad Berlin sprechen. Was genau ist das?
Flussbad Berlin ist ein ganz altes Projekt. Das tragen wir schon eine lange Weile mit uns rum. Das kommt aus dem Ende der 90er Jahre, da wo wir eigentlich begonnen haben, gemeinsam zu arbeiten, Tim und ich, mein Bruder. Und das ist ein Vorschlag, den Spreekanal in Berlin, das ist ein Kanal, der zusammen mit der Hauptspree die Spreeinsel umfließt, da wo die Museumsinsel ist, und diesen Spreekanal eben nutzbar zu machen. Das war früher mal die Schifffahrtsstraße durch Berlin und die ist eben heute weitgehend ungenutzt. Und da entstand zu dieser Zeit, Ende der 90er Jahre, das Konzept, dass man den eben zum Schwimmen nutzen könnte, weil der für die Schifffahrt eigentlich nicht mehr wirklich genutzt wird, um dort ein gutes Leben in der Zukunft an der Spreeinsel mit durchmischten Nutzungen zu ermöglichen.
Ich mache jetzt vielleicht doch einen Schritt zurück. Also, das habe ich nämlich eben vergessen. Du hast mit deinem Bruder Tim zusammen das Büro Realities United und ihr beide habt zusammen dann diese Idee geboren. Stimmt das?
Ja, also der Tim hat angefangen, darüber nachzudenken. Ja. Tim und ich haben begonnen, gemeinsam zu arbeiten als Teil eines Vereins, der hieß Kunst und Technik.
Ah, okay. Mhm.
Und dieser Verein Kunst und Technik hat eine alte Tierversuchsanstalt genutzt als temporären Bau sozusagen, wo wir zu Hause sein durften im Montbijou-Park gegenüber vom Bode-Museum und an der Hauptspree. Mhm. Und gegenüber gab es den Spreekanal. Und da hat der Tim angefangen, über diesen Spreekanal nachzudenken, weil das eben die Zeit war damals, wo die Zukunft, wie Berlin mal aussehen sollte, sehr stark diskutiert wurde. Also da wird über alles Mögliche diskutiert, nur nicht übers Wasser. Mhm. Und das war ja dieser riesen Gewässerkörper, der eben keine wirkliche Funktion mehr hat. Der war nicht in Diskussion und deswegen hat Tim angefangen, darüber nachzudenken und das Schwimmen lag da nahe. Und da ist dieses Projekt draus geboren worden. Und dieses Projekt ist dann, ich sag mal, flügge geworden aus unserem Büro raus. Es hat einen großen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Das haben wir dann als Anlass genommen, viele Jahre später. Also das war 2009. Und das haben wir dann zum Anlass genommen, einen Verein zu gründen. Für den sind wir heute auch tätig und der betreibt jetzt dieses Projekt und versucht, das in die Realisierung zu bringen. Aber das ist eben ein sehr, sehr langer Prozess.
Ihr seid wirklich sehr früh auch dran gewesen mit dieser Idee. Also in Kopenhagen gibt es ja so ein Flussbad, das BIK gebaut hat. Und in einem Interview mit Bjarke Ingels hat er gesagt, dass eben ein positiver Aspekt von dem Baden in der Stadt ist auch, dass die Menschen nicht mehr rausfahren müssen, was ja auch ein positiver Beitrag zum Klimaschutz ist. Kannst du vielleicht nochmal sagen, was eure Motivation ist?
Ja, also es hat verschiedene Facetten, das Projekt. Also es gibt einerseits erstmal den Gedanken, dass die Stadtmitte lebenswert bleibt. Und rund um die Museumsinsel ist es ja tatsächlich so, oder um die Spreeinsel drumherum, das ist ein Distrikt, der zu großen Teilen eben durch Repräsentation und öffentliche Nutzung geprägt ist. Und wo damals schon sehr stark diese Idee im Raum stand, wenn man dort jetzt eine authentische, natürliche Nutzung implementiert, verhindert man, dass zukünftig eine solche, ich sag mal, disnifizierte Blase entsteht, die dann nachts eigentlich tot ist oder wo kein Leben mehr stattfindet. Und wenn man sagt, man hat da noch Nutzungen drin, die auch anders sind, wo auch die Berlinerinnen gerne noch hinwollen. Also das ist so ein Aspekt, dann ist sicherlich über die Jahre viel stärker geworden der Aspekt der Nachhaltigkeit und des einfach angenehmen Lebens in der Stadt. Also Berlin befindet sich im Klimawandel und das zunehmend, das merkt man jetzt auch langsam. Und dass eben die natürlichen Gewässer zur Abkühlung da einen Beitrag leisten können, dass eben Berlin lebenswert bleibt, dass man hier gerne ist. Das ist sicherlich ein Aspekt. Dann Teilhabe, also der Aspekt, dass das eine Geschichte ist, die für alle Menschen da ist, wo man keinen Eintritt zahlt. Das ist ein Aspekt, der uns angetrieben hat. Die wirken alle so zusammen.
War das früher auch schon so?
Ja, also
dieses rein Repräsentative.
Dass ein Ort sein sollte, der die Menschen zusammenbringt, das war also einer der Aspekte, der schon immer stark im Vordergrund stand. Also zu sagen, man hat dort eine Nutzung für alle. Und ich würde sagen, was hinzugekommen ist, dass wir, so wie das Projekt sich über Jahre jetzt fortentwickelt hat, dass es eben kein Projekt mehr ist, was isoliert nur noch auf den Spreekanal schaut, sondern der Verein hat inzwischen größere Ziele und möchte eigentlich, nachdem wir im Spreekanal immer noch nicht schwimmen dürfen, aber der Verein zielt darauf, mit den Lösungsansätzen, die wir jetzt haben, auch andere Bereiche der Spree innerstädtisch beschwimmbar zu machen, weil es insgesamt natürlich ein Thema ist, was nicht nur die Stadtmitte betrifft, sondern auch andere Stadtteile. Und ich sag mal, die Ausgangsvoraussetzung, über den Spreekanal nachzudenken, war besonders wegen der Lage, aber eben auch wegen der Sondersituation, dass kein durchgehender Schiffsverkehr mehr da ist. Und die Schiffbarkeit oder die Schifffahrt ist immer eins der K.O.-Kriterien, was dann genannt wird. Ne? Also da gibt es aber Schiffsverkehr, braucht man gar nicht drüber nachzudenken, und dann macht man den Deckel drauf. Und ja, und heute, glauben wir, sind wir flexibler und können auch mehr in Bereichen denken. Das hat viel mit dem Thema Wasserqualität zu tun. Und heute denken wir, könnte man auch andere Bereiche in einem, ich sag mal, synergetischen Aufteilung des Flusses, könnte man auch andere Bereiche für die Bevölkerung erschließen. Und darüber denken wir gerade viel nach.
Habe ich das richtig verstanden? Also ihr hattet ursprünglich den Spreekanal anvisiert, weil in diesem Teilbereich halt keine Schiffe fahren und deswegen das fürs Schwimmen gut geeignet ist. Und jetzt ist das aber dort noch immer wohl schwierig. Und jetzt wollt ihr sozusagen auf andere Bereiche der Spree eure Idee ausweiten, wo dann aber schon eine Kombi aus Schifffahrt und halt dann
genau,
Baden
das
ist.
Das hat viel damit zu tun. Also ganz am Anfang war es halt so, das Projekt hat auf diesen Spreekanal geschaut und hat gesagt, was kann man denn damit machen? Und dann gab es die Idee Schwimmen und dann hat man gesagt, okay, wir müssen die Wasserqualität dafür schaffen und dann gab es eben Filtern und Schwimmen, einen natürlichen Filter und Schwimmen. Und das in einer sehr naiven Art und Weise, also ohne den technischen Sachverstand zu haben am Anfang. Also es gab keinen Hydrologen, den zum Beispiel wir dazu befragen konnten in den 90er Jahren, sondern das war wirklich, gab ja keinen Auftrag für dieses Projekt, sondern es war ein reines Hobby. Und im Rahmen dieses Nachhaltigkeitspreises, es ist der Lafarge-Holzen Award, den wir mit dem Projekt gewonnen haben, eben Jahre später, war es so, dass wir das erste Mal dann drüber nachdenken konnten, da jemanden mit an Bord zu hieven, einen Hydrologen, der eben sich den Fluss angeschaut hat, der hat dann festgestellt, die Pflanzenkläranlage, die wir vorgesehen hatten, könnte kleiner werden. Dann kam ein Bereich im Oberlauf des Projektes hinzu, wo man über eine Renaturierung des Flusses nachdenken konnte. Das Ding hat also so eine Evolution genommen und heute sind wir eigentlich an dem Punkt, dass wir denken, Wasser filtern wäre immer noch ganz gut. Wir wissen, es ist aber nicht mehr notwendig. Mhm. Und das hat das Projekt stark verändert. Mhm. Und damit wird es auch flexibler und lässt sich auf andere Bereiche der Stadt transferieren. Mhm. Und da stehen wir heute.
Die Initiative Flussbad Berlin hat auch einen eigenen Podcast. Ich habe mir nicht alle Folgen angehört, aber einige. Und da sind mir eben zwei Dinge hängen geblieben. Das ist einmal dieses Thema der Wasserqualität, was sich, glaube ich, von Anbeginn irgendwie durch eure Arbeit gezogen hat. Und das andere ist Denkmalschutz. Aber bleiben wir erstmal bei der Wasserqualität. Also wenn ich es richtig verstanden habe, das große Problem ist die Mischkanalisation in Berlin. Richtig. Also es gibt irgendwie so Spitzenzeiten oder wenn sozusagen bei Starkregen mischt sich das dann oder wird das in die Flüsse auch abgeleitet. Mhm. Und betrifft das dann alle Bereiche der Spree oder war das nur ein Problem für diesen Spreekanal?
Nee, das betrifft die gesamte Innenstadt.
Die gesamte Innenstadt,
genau.
Okay. Mhm.
Also das gibt einen innerstädtischen Bereich, in dem die Mischwasserkanalisation existiert und da gibt es etliche Auslässe. Und Berlin versucht, diesem Problem Herr zu werden. Das ist ja auch kein Problem, was Berlin exklusiv hat, sondern das haben fast alle großen Städte an Flüssen in der Welt in irgendeiner Form und müssen damit umgehen lernen. Und Berlin hat da schon sehr viel Geld investiert. Und es gibt immer diese Erwartungshaltung, man stellt das ab. Aber ich glaube, das ist eine Illusion, ne? Also weil das ist ja eine gewachsene Struktur. Ja. Und wenn man möchte, dass man das abstellt, bedeutet das, dass man die gesamte Stadt dafür umgraben muss, um das zu ermöglichen, weil es halt immer einen größeren Regen gibt, ne? Also Mischwasserkanalisation bedeutet, dass Regenwasser und Abwasser aus den Haushalten im gleichen Kanalsystem landet, zum Klärwerk gepumpt wird, dort aufbereitet wird. Und das funktioniert eben so lange gut, solange es nicht zu stark regnet in kurzer Zeit. Und wenn eben die Kapazität der Kanalisation erschöpft ist, weil es stark geregnet hat, dann läuft es halt in die Spree über. Und das Wasser ist dann eben verunreinigt durch die Abwässer aus den Haushalten und aus der Industrie. Das geht dann 1:1 in die Spree. Das ist dann eine Katastrophe. Und die Anzahl dieser Überläufe hat aber über die letzten Jahre stark abgenommen. Das ist eben ein Ergebnis der Investitionen, die das Land dort getätigt hat. Mhm. Da wird im Wesentlichen Stauraum gebaut. Das ist eine Maßnahme, dass man eben versucht, diese Mischwasserereignisse abzufangen, weil man sie irgendwo speichert und dann peu à peu abarbeiten kann, wenn man so will. Aber natürlich auch das Thema Schwammstadt, dass man versucht überhaupt zu verhindern, dass Wasser in der Kanalisation landet. Und das heißt, da wird an verschiedenen Strängen dran gearbeitet. Und das hat eben dazu geführt, dass jetzt zum Beispiel bezogen auf den Spreekanal, früher ist man davon ausgegangen, dass man da so 15 bis 30 Überlaufereignisse pro Jahr erwarten muss. Das hat die Statistik hergegeben. Und da sind wir jetzt runter auf 6 ungefähr. Okay. Das ist also schon eine deutliche Verringerung. Und es gibt auch Jahre, da gibt es gar keins. Ne? Also hat man dann Glück gehabt, weil es keine entsprechenden Starkregenereignisse gegeben hat. Oder nur kleine. Ja, und das schafft eine andere Ausgangslage zusammen mit der technologischen Fortentwicklung. Und da gibt es eben einen starken Sprung in dem Bereich, dass man eben Monitoring-Systeme aufbauen kann, wo man die Wasserqualität in Echtzeit relativ genau prognostizieren kann. Und das ist was wir am Anfang auch gar nicht kannten, was also über die Projektlaufzeit auch zu dem Flussbad hinzugekommen ist. Und so ein System betreiben wir inzwischen für den Spreekanal. Das hat das Kompetenzzentrum Wasser Berlin dort aufgebaut oder dafür konzipiert. Und das ermöglicht es einem eben tagesaktuell nachzuschauen, wie die Wasserqualität ist. Um das vielleicht nochmal verstehen zu lernen, normalerweise um Wasserqualität bestimmen zu können, muss man eine Probe nehmen, die schafft man ins Labor, dann wird die analysiert, das dauert ungefähr 2 Tage und dann weiß man, wie vor 2 Tagen das Wasser war. Und das hilft einem also nicht bei einem Gewässer, was sehr dynamisch belastet ist. Und das wäre also keine Grundlage dafür, auf einem solchen System schwimmen gehen zu können, weil man immer zu spät ist. Und mit den Monitoring-Systemen geht es aber, man sammelt dort im Prinzip sammelt Wasserqualitätsdaten mit Wetterdaten über einen längeren Zeitraum. Dann schafft man eine Datenbank und anhand der Datenbank kann man dann eine Vorhersage treffen, dass aufgrund der aktuellen Wetterlage die Wasserqualität jetzt so ist.
Das, also man misst es nicht, es gibt keine Probe im Wasser, die wo ständig gemessen wird, sondern man prognostiziert das
genau,
anhand der Erkenntnisse.
Ein Prognosemodell. Solche Modelle sind nicht neu, das gibt es schon. Zuletzt jetzt viel in der Presse gewesen ist Paris. Ja. Also in Paris läuft das auch so. Da wird auch die Wasserqualität in der Seine entsprechend prognostiziert. Aber auch zum Beispiel Kopenhagen. Alle diese innerstädtischen Bäder in Kopenhagen sind auch mit einem Monitoring-System ausgestattet, weil auch Kopenhagen eine Mischwasserkanalisation hat und die Wasserqualität dort schwankend ist. Die haben aber besseres Wasser als wir, also bei denen ist es nicht so arg. Aber so sieht das eben aus und diese Systeme sind auch immer besser geworden. Und das System, was wir jetzt für den Spreekanal haben, inkludiert auch noch eine Reihe von Echtzeitdaten, sodass wir, ich sag mal, noch präziser werden können. Und noch präziser heißt hier, dass wir noch mehr an Schwimmzeit rausholen können damit, ja. Weil alles andere ist ja sonst, musst du an Sicherheit obendrauf rechnen, ne? Und wir haben jetzt eben auf unserer Seite, haben wir, das ist das Allerwichtigste, wir kriegen Überlaufmeldungen von den Berliner Wasserbetrieben, wenn die Kanalisation überläuft. Das heißt, wir wissen das in dem Augenblick und können dann sagen, Achtung, jetzt ist wirklich, muss man raus aus dem Wasser sozusagen. Wir haben die Fließgeschwindigkeit der Spree, die wir mit einfließen lassen, weil das eine große Auswirkung darauf hat, wie schnell eine Schmutzwolke auch aus der Stadt wieder raustransportiert wird. Und wir haben eine Zeit lang eben auch so Sensorik betrieben, ja, also in verschiedener Form, wo wir versuchen eben noch zusätzlich Daten zu sammeln. Das tun wir auch noch weiter. Das führt jetzt vielleicht ein bisschen weit, deswegen lasse ich das mal so als Nische da stehen. Und das System funktioniert aus unserer Sicht jetzt sehr, sehr gut und wäre eine Blaupause, die man eben auch auf andere Bereiche der Spree ausweiten könnte.
Dennoch war, glaube ich, vor ein paar Wochen in der Tageszeitung ein Bericht darüber, dass das die Wasserqualität einfach nicht geeignet ist zum Schwimmen, so nachdem so, das haben wir jetzt damit geklärt und das Thema dann ad acta gelegt. So hatte ich den Eindruck, als ich diesen Artikel gelesen habe.
Das ist auch der Versuch, also das, worauf du anspielst, ist also so publiziert worden in der Zeitung. Also es ist ein Bericht des Lagesos, das ist eine Stellungnahme. Und zwar eine Stellungnahme zu einem Dokument, was das Kompetenzzentrum Wasser in unserem Auftrag hat herstellen lassen. Und zwar war es so, wir haben über viele Jahre die Wasserqualität eben angeschaut und wir haben Wasser filtriert und alles Mögliche getan, haben erstmal überhaupt nur anhand der Badewasserqualität angeschaut oder der Badewasserqualitätskriterien geschaut, wie sieht's da aus? Badewasserqualität wird bemessen anhand von Fäkalkeimen im Wasser im Wesentlichen. Das haben wir eben gemacht. Und dann ist das Lageso, das Landesamt für Gesundheit und Soziales, die eben zuständig sind für die Einschätzung der Wasserqualität. Die sind dann gekommen, haben gesagt, naja, ist ja alles schön und gut, aber wir haben ja hier ein dynamisch belastetes Gewässer und da müsste man sich mal ein paar andere Kriterien anschauen, ob die nicht auch zum Tragen kommen. Und das haben wir dann mit denen abgestimmt und haben ein 2-jähriges Sonderprogramm gefahren und haben 2 Jahre lang die Spree auf 12 weitere mikrobiologische Parameter untersuchen lassen. Parasiten, Viren und so weiter. Und das hat eben das Kompetenzzentrum Wasser für uns betrieben, weil wir gar nicht den Sachverstand hätten. Wir sind ja keine Wasserverfahrenstechniker, sondern das ist exklusiv in deren Händen gewesen. Und die haben dann daraus ein Enddokument hergestellt und haben gesagt, die Quintessenz von denen ist so, dass sie gesagt haben, entlang der Richtlinien der WHO ist die das Risiko zu erkranken vergleichbar mit anderen Badestellen, das, was wir hier im Spreekanal momentan zu erwarten haben. Das heißt, aus unserer Sicht könnte man sogar auf Basis der Kriterien für ein Badegewässer, könnte man dort schwimmen gehen. Das ist deren Resultat, was dabei rauskommt.
Okay.
Und wir sind momentan gar nicht an dem Punkt, dass wir ein Badegewässer daraus machen wollen. Das ist gar nicht der Anspruch. Wir sind eine Anspruchsstufe darunter. Wir sagen momentan, uns würde es eigentlich ausreichen, Berlin würde mal das Schwimmverbot, was wir seit ziemlich genau 101 Jahren jetzt hier haben, wenn wir das abschaffen würden, weil wir das nicht mehr brauchen, weil die Wasserqualität so oft zu gut ist. Und wir würden den Menschen erlauben, per Gemeingebrauch den Fluss nutzen zu können und selber entscheiden zu können, möchte ich schwimmen gehen oder nicht. Und man kann denen dafür ein Tool geben, anhand dessen man eben die Wasserqualität einschätzen kann.
Also kann man am Handy dann irgendwie nachschauen, wie es gerade ist.
Und das heißt, die Stellungnahme des Lagesus jetzt wiederum dazu, die sagt, wir sehen nicht, dass wir daraus jetzt ein Badegewässer machen können.
Ja.
Und das wollen wir aber auch gerade gar nicht,
okay.
Ja, weil ein Badegewässer hat eine zusätzliche Hürde und bei einem Badegewässer ist es nämlich so, dass die Wasserqualität gleichbleibend sein muss.
Okay, das
bei einem Badegewässer
jetzt meine Frage auch gewesen,
ist nämlich genau diese punktuelle Belastung in der Form,
darf
wie man sie hat,
sein.
Darf nicht sein und ist nicht vorgesehen. Und deswegen ist das aus unserer Sicht auch ein bisschen ärgerlich tatsächlich, also das jetzt so einzuengen und dann auch entsprechend in der Presse kommuniziert zu sehen, beziehungsweise durch das Lageso eingeengt so dargestellt zu sehen. Und ich sag's mal frei, ich finde auch, dass das Lageso sich hier alle Mühe gegeben hat, es möglichst negativ darzustellen. Also es werden Formulierungen gewählt, die natürlich dankbar von der Presse aufgegriffen worden sind, wo dann drinsteht zum Beispiel die Fäkalkeimmengen, die wir haben in dem Wasser, seien dauerhaft über der Nachweisgrenze. Ne, okay. Wenn man das jetzt so liest, dann denkt man so, oh, ist dauerhaft scheiße.
Ja, ne? Hätte ich jetzt auch so gesagt. Ja.
Und Fakt ist aber, meistens dauerhaft über der Nachweisgrenze heißt also, ja, man kann sie die ganze Zeit feststellen, aber in einem Maß, ja, die immer noch einer guten Wasserqualität bei einem Badegewässer entsprechen würde. Das heißt also, da wird so ein bisschen auch mit der Angst hausieren gegangen für meine Begriffe. Und ich glaube, dass eben die Behörden versuchen, hier zu verhindern, dass eine Situation geschaffen wird, wo sie schlussendlich als die Verlierer aus dem Prozess hervorgehen, weil sie nämlich am Ende ihre ganzen Gewässer neu managen müssen. Das ist das, wo wir ja eigentlich auch hinwollen. Ja, wir haben eine Situation, wir haben ein pauschales Badeverbot und wir denken, das ist eben erstmal nicht mehr zeitgemäß und es wäre gut, wenn man von dieser Pauschalität wegkommen würde und die Beweislast umdrehen würde und sagen würde, die Behörden müssen sagen, wo genau es verboten werden muss, weil es dort zu gefährlich ist, weil zum Beispiel die Wasserqualität nicht stimmt oder vielleicht viel relevanter, wo die Schifffahrt das gar nicht erlaubt, weil es viel zu eng ist. Das ist aber natürlich Arbeit, weil man dann eben nicht sagen können, wir machen den Sack zu und machen um Berlin eine rote Linie und sagen, da darf man nicht mehr schwimmen, sondern an der Stelle muss man dann eben tatsächlich differenziert abwägen. Und ich glaube, das wird versucht, hier abzubiegen. Und deswegen ist diese Stellungnahme für uns auch ärgerlich.
Aber wenn man jetzt nochmal auf diesen Spreekanal blickt, dann wäre das ja ein optimales, man sagt, okay, da ist es freigegeben, weil man da das Problem der Schifffahrt zumindest nicht hat.
Genau, dafür hat man dann den Denkmalschutz dort.
Ja, genau. Ne? Also, das ist das andere Thema, ja genau.
Ja, man hat immer irgendwelche Themen und es ist jetzt auch kein Geheimnis, dass das Projekt Flussbad hat nicht nur Freundinnen, sondern es gibt auch leider Gegnerinnen. Das sind gar nicht so viele in meiner Wahrnehmung, aber die sind wortstark. Und die agieren aber ganz oft mit anderen Interessen. Ne? Also es gibt die Historisten, die haben andere Vorstellungen, wie die Stadt aussehen sollte, obwohl vielleicht die Städte, oder die Art der Stadt, die sie wieder aufbauen wollte, zu der Zeit gab es Flussbäder, könnte man auch großzügig sein und könnte sagen, die will man da mit reinhaben, aber die haben eher Angst vor den Menschen, die sie dann benutzen. Das wagen die sich dann aber auch nicht öffentlich zu sagen. Ne? Das ist natürlich kein gutes Statement zu sagen, da sollen jetzt nicht die falschen Leute hinkommen, dafür wollen wir keine Stadt mehr machen. Das kann man öffentlich nicht sagen. Und deswegen sagen die, nee, Weltkulturerbe in Gefahr und Denkmalschutz. Und das sind dann so Worthülsen, die geschaffen werden. Für meine Begriffe ist ja das Schwimmen in einem Fluss erstmal kein Grund, zum Beispiel jetzt ein Denkmal anders zu bewerten.
Ne? Aber vielleicht kannst du dieses Thema Denkmal noch mal ganz kurz greifbar machen. Also was ist deren Argumentation, dass man sozusagen die Museen nicht mit schwimmenden Menschen verbinden kann? Oder was ist das Problem?
Ja, das ist eben auch so ein bisschen diffus. Also es gibt, einerseits haben wir in der Vergangenheit in unserer ganz naiven Phase des Anfangs, ja, da haben wir vorgeschlagen, am Lustgarten die ganze Ufermauer abzubrechen und eine große Treppe dahin zu bauen. Das war das große katalytische Bild, was das Projekt Flussbad damals auch so stark befördert hat. Das fanden alle ganz toll, diese Darstellung dieser riesengroßen Treppe und dass man da dann also runter ins Wasser gehen kann. Und da haben die Behörden also total zugemacht und haben gesagt, auf keinen Fall, weil das zum Schinkel-Ensemble gehört. Und deswegen haben wir unsere Treppen dann ja auch woanders hin umgelegt, weil klar war, das ist ein rotes Tuch, das haben wir dann irgendwie auch geschluckt. Und dann gibt es eben das Thema des UNESCO-Weltkulturerbes und der Pufferzone rund um das UNESCO-Weltkulturerbe. Und da ist interessanterweise für den Denkmalschutz zuständigen Behörden dann angefangen worden, mit der Würde zu argumentieren. Und die Würde eines solchen Denkmals kannte ich vorher nur aus Naturdenkmälern. Mhm. Weil da ist es ja klar, dass es viel schwieriger ist, anhand von harten Kriterien zu argumentieren. Und das war das, was ich eben meinte. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt ernsthaft hingehen kann, sagen kann, ein schwimmender Mensch in einem Fluss wäre die Gefahr für ein UNESCO-Weltkulturerbe oder ein Baudenkmal in irgendeiner Form, dass das Schaden nehmen könnte oder auf einmal nicht mehr denkmalgerecht ist. Und mit der Würde spielen die dann darauf ab, dass es eine Art von Übernutzung geben könnte, dass es zu trubelig wird und so weiter. Und haben dann gesagt, ihr müsst nachweisen, wie viele Leute kommen etc. pp. Das sind natürlich alles Sachen, die werden nicht gefragt, wenn zum Beispiel ein Humboldt-Forum gebaut wird. Ne? Wird dann ein Humboldt-Forum gebaut, die sagen, da kommen jetzt nochmal 1 Million extra auf die Museumsinsel, finden alle klasse. Da wird darüber nicht diskutiert. Beim Flussbad sagen sie dann, ihr müsst aber erstmal sagen, wie viele Menschen kommen denn da? Mhm. Und ja, das ist nicht in harte Kriterien zu gießen.
Mhm. Aber jetzt, du hast vorhin ja das Beispiel auch von Paris genannt. Also da ist das erlaubt worden oder ist es erlaubt, dass man jetzt in der Seine schwimmen kann? Und ihr wart ja eigentlich noch viel früher dran, also ihr seid ja schon viel länger dran. Wie würdest du das jetzt zusammenfassen? Was ist das eigentliche Problem? Also ist es die Bürokratie?
Momentan ist aus unserer Sicht das Problem, dass Berlin nicht will.
Okay. Mhm.
Also wir haben das Thema Wasserqualität haben wir jetzt ausreichend beleuchtet.
Ja.
Es gibt einen Vorschlag, der liegt auf dem Tisch, wo eine unabhängige Forschungs- oder die unabhängige Wasserforschungsinstitution Berlins zu dem Schluss kommt, dass Schwimmen kann mit einem Monitoring-System ermöglicht werden, ohne dass daraus besondere gesundheitliche Gefahren ergehen würden. Und die Behörde sagt, nee, trotzdem. Ne? Und ich glaube, Berlin war mal Vorreiter und ist dafür bewundert worden, dass es sowas wie das Flussbad gibt. Ne? Also viele Leute haben ja eine Zeit aufs Flussbad geguckt als Referenzprojekt.
Ja, absolut.
Jetzt ist es umgekehrt, dass wir ins Ausland schauen, wo die Leute schneller sind. Paris ist ja auch so ein Projekt, was ewig gedauert hat. Das hat ja schon Jacques Chirac als Bürgermeister von Paris begonnen. Mhm. Also auch schon sehr, sehr lange her. Und in Berlin fehlt einfach der Wille und es fehlt offensichtlich die Steuerungsmöglichkeit, den politischen Willen mit Verwaltung zusammenzunähen und daraus dann eben auch Handlungsnotwendigkeiten abzuleiten, die auch durchgesetzt werden können innerhalb der Behörden. Momentan ist es so, und inzwischen werden wir ja nicht mehr gefördert, deswegen darf man auch offen darüber reden. Ja. Es ist einfach faktisch so, dass in diesen Verwaltungen zum Teil Leute sitzen, die eigentlich ohne wirkliche stichhaltige Begründung Dinge einfach ablehnen, weil die darauf keine Lust haben, weil die Schwimmen blöd finden oder keine Ahnung. Und an deren Tisch geht das dann nicht vorbei. Und solange nicht von oben jemand sagt, hier, das ist jetzt ein Projekt, was Berlin wirklich machen will, funktioniert das halt nicht. Und da sind wir nicht hingekommen.
Aber ich habe den Eindruck, ihr denkt jetzt noch größer. Also von nur dem Kanal auf die ganze Spree, das Ausweiten. Ja? Woher nimmt ihr dann diese Energie, das immer weiter zu betreiben?
Ja, das ist jetzt eben entstanden dadurch, dass das mit dem Monitoring gut funktioniert hat. Also das ist jetzt ja auch eine Sache, die haben wir über Zeit entwickelt und erprobt. Und was ich vorhin übrigens noch vergessen habe zu erzählen, das ist jetzt ein Einschub, ich weiß nicht, ob der klug ist, aber bei dem Monitoring, eine wesentliche Sache habe ich vergessen, die in der Saison, wo wir schwimmen gehen, ja, nehmen wir trotzdem wöchentlich eine Wasserprobe.
Ah, okay. Mhm.
Und mit dieser Wasserprobe verifizieren wir, dass das Monitoring-System keinen Unsinn macht.
Spannend, ja.
Und da kann man in der Auswertung auch wunderbar sehen, dass die Prognose oder die prognostizierten Werte an Verunreinigung im Wasser immer höher sind als das, was tatsächlich da ist. Mhm. Das heißt, das funktioniert extrem gut. Mhm. Klammer zu, Einschub, Einschub vorbei. Jetzt habe ich aber den Punkt verloren. Klassiker.
Naja, ich habe dich gefragt, wie ihr sozusagen die Motivation aufrechterhaltet, weiterzumachen.
Naja, das ist eben durch dieses Monitoring gewachsen, dass wir dachten, okay, mit dem Monitoring erstmal ist das eine tolle Geschichte, weil man es ausweiten könnte. Und wenn man jetzt mal nicht über die Probleme nachdenkt, die man schon hat kennenlernen dürfen, wo man nur über den Spreekanal nachgedacht hat, dann ist so, dass hier erstmal eine tolle Nachricht ist, dass man mit dem Geld, was man investiert hat, um Forschung zu betreiben für nur einen Ort, dass man feststellt, damit könnte man andere Orte auch erschließen, weil es übertragbar ist. Deswegen erstmal der Anspruch, wir haben viele Orte, da ist die Spree breit genug, groß genug, dass man eben auch eine Parallelität von Schifffahrt und Schwimmen ermöglichen könnte. Also zum Beispiel im Oberlauf der Spree ist es so, da ist viel Platz und die Schifffahrtsrinne nimmt nicht die gesamte Breite des Flusses in Anspruch. Das heißt also, dort könnte man auch beides zusammendenken, wie das zum Beispiel auch in Basel passiert, ne, wo man dann einen abgetonnten Bereich hat und sagt, bitte schwimmt nur da und nicht auf der anderen Seite und umgekehrt. Und das wäre für unsere Begriffe hier auch möglich und wäre dann natürlich eine attraktive Geschichte, wenn man das ernst meint, Berlin klimaresilient machen zu wollen für die Zukunft. Dann ist das natürlich eine super Nachricht und deswegen wollen wir unseren Verein jetzt auch umbenennen.
Ah, wirklich? Okay.
Ja. Der soll, das ist eigentlich schon halb beschlossen, das muss jetzt noch formal passieren, aber der wird dann nicht mehr Flussbad Berlin heißen, sondern Flussbaden Berlin.
Aha, okay.
Mit dem Anspruch, dass eben verschiedene Orte in Berlin so entstehen können.
Du hast vorhin gesagt, die Förderung ist ausgelaufen. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Sind dann vielleicht auch kleiner, dass ihr nicht mehr so allumfassend das betreiben könnt, das Projekt? Was steht jetzt an für euch?
Ja, also es war natürlich jetzt erstmal eine große Frustration da, als wir gesehen haben, wir haben so viele Jahre daran gearbeitet, wir haben so viele öffentliche Gelder in die Entwicklung dieses Projektes geschafft und es ist einfach nicht gelungen, mit diesen, also die zuständigen Senatsverwaltungen so zusammenzuschnüren oder miteinander reden zu lassen oder wie auch immer man das nennen möchte, dass ein solches Projekt gelingen kann. Und da kamen wir letztes Jahr halt in dieser Depression, sage ich mal, in der depressiven Phase, nachdem die Förderung aufgehört hat, kam dann der Gedanke auf, wir können jetzt ja auch wieder anders agieren als NGO, wir können ja jetzt wieder demonstrieren gehen. Und da ist der Gedanke aufgekommen, dass wir schwimmend demonstrieren gehen. Das haben wir dann letztes Jahr.
Ich glaube, 2 oder 3 Mal gemacht.
Ja, 3 Mal gemacht. Der erste Versuch war am 20. Mai das zu tun. Das ist uns dann nochmal untersagt worden. Das war die erste Demo, die wir machen wollten. Da hat dann die Wasserbehörden haben dann dazwischen gefunkt, keine 24 Stunden vor dem Event, haben gesagt, so eine lange Liste, das geht alles nicht. Dann einen Monat später ging es aber, weil die Versammlungsbehörde gesagt hatte, nee, Versammlungsrecht ist aber ein hohes Gut, so einfach geht das nicht. Und da waren wir erst dreimal schwimmen demonstrieren und das war ganz fantastisch, muss man einfach sagen. Es war friedfertig. Es waren zum Teil 700 Leute im Wasser bei der zweiten Wahnsinn. Demo.
Okay. Mhm.
Und vor allen Dingen eben alle Menschen glücklich. Ne? Interessantes Phänomen. Normal ist Berlin ja eher bekannt dafür, dass die Leute alle wahnsinnig griesgrämig waren. Da waren sie eben glücklich, weil sie in das Wasser rein konnten. Und ja, und das hat uns jetzt beflügelt dazu, eben in diese Richtung weiterzuarbeiten und erstmal einen Versuch zu unternehmen, dieses pauschale Verbot, das Schwimmverbot niederzuzwingen mit dem Demonstrieren.
Okay, das heißt, es wird in dem Jahr auch solche Demos geben.
Es wird in diesem Jahr diese Demos auch geben. Das ist jetzt exklusiv, dass du bist die erste Person, die das hier zu hören bekommt. Wir werden in diesem Jahr ab Mai,
okay,
jeweils am 20. eines jeden Monats schwimmen gehen, bis September. Das sind dann die Abgeordnetenhauswahlen. Das sind also 5 Schwimmdemos oder Mitschwimmdemos, wie wir die nennen. Die erste am 20. Mai, also genau 101 Jahre nach dem Erlass des pauschalen Schwimmverbots in Berlin,
okay,
1925, und bis zu den Abgeordnetenhauswahlen. Und damit versuchen wir jetzt erstmal, diesen Raum auch für uns zu reklamieren, weil es natürlich auch eine Reklamation des Stadtraumes ist. Es macht Spaß, also es ist eben tatsächlich auch eine Sache, die Spaß macht. Und die Bilder sind ja auch so, dass sie um die Welt gehen. Also sie schaffen auch einen Deutungsraum.
Ja, sprechen für sich, ja.
Und es hat dafür gesorgt, dass ja eben auch zum Beispiel von politischer Seite das Interesse an dem Flussbad dann doch wieder gewachsen ist.
Okay.
Ne? Also, weil die Leute gesehen haben, geht ja. Mhm. Und die Leute werden ja nicht krank, interessanterweise. Ja, also wir kennen keinen einzigen Krankheitsfall, der nach diesen Demos entstanden ist.
Jetzt ist ja das Thema Wasser, Wasseradern in der Stadt und auch Zugänglichkeit zu öffentlichen Räumen ist ja wahnsinnig wichtig, wenn wir jetzt über nachhaltigen Städtebau sprechen. Und mich würde nochmal interessieren, wie definierst du das für dich oder was ist dir da besonders wichtig?
Wir sehen das schon an den Uferzonen, wie wahnsinnig schwierig die Entwicklung von Uferzonen ist, weil der Fluss eben nicht dem Land Berlin gehört, sondern dem Bund und dass eben der Bund kein Interesse hat an der Stadtentwicklung. Und der Fluss ist ja nun mal bekanntlicherweise in Berlin. Berlin ist aus dem Kran erbaut worden und so weiter. Natürlich hat er eine große Auswirkung darauf, wie eine Stadt sich entwickelt. Und heute hat sich das Verhältnis der Menschen zum Fluss ja auch maßgeblich geändert. Deswegen wäre es ja vorteilhaft, wenn man Fluss und Stadt auch zusammen denken würde. Das passiert aber bis heute nicht. Und ich glaube, deswegen im Umkehrschluss ist es auch so wichtig, über solche Schritte nachzudenken, also um dem Fluss eine neue Chance zu geben oder eine neue Lebensmöglichkeit, weil Berlin natürlich dadurch auf verschiedensten Ebenen profitieren würde, ne, die Menschen in der Stadt.
Jetzt möchte ich zum Abschluss noch ganz kurz auf euer Büro zu sprechen kommen, auf Reality United. Ich habe ja in Graz studiert und deswegen ist mir der Name eures Büros schon sehr lange, seit bestimmt 20 Jahren Begriff, weil ihr eben die Fassade vom Kunsthaus Graz gestaltet habt, also diese Lichtinstallation gemacht habt. Vielleicht kannst du ganz kurz mal so ein typisches Projekt für euer Büro vorstellen, damit die Zuhörer, Zuhörerinnen sich ein Bild davon machen können, was ihr jenseits vom Flussbad macht.
Ja, also Tim und ich, wir sind beide gelernte Architekten, das heißt also haben Architektur studiert und wir wildern, würde ich sagen, aber schon seit Anbeginn im Zwischenraum zwischen Kunst und Architektur. Und so ist zum Beispiel auch der Büroname entstanden. Es gab eine Zeit, da haben wir uns sehr stark, das war auch in den 90er Jahren, dafür interessiert, die Vorläufer von dem, was wir heute Augmented Reality nennen oder also die Verbindung von virtuellen und physischen Elementen oder physische Welt, virtuelle Welt, das zusammennähen, dass wir dafür so eine Art Spezialistenbüro werden, weil wir das spannend fanden, ne? Dass der physische Raum in Zukunft angereichert sein wird durch eine Vielzahl von anderen Elementen, die aus Daten bestehen. Wir sind uns aber halt immer relativ treu geblieben, dass wir alles Mögliche gemacht haben. Und es waren immer Projekte, die irgendwie mit Architektur zu tun hatten, aber in einem Grenzbereich. Mhm. Und so ist auch Graz entstanden. Also Graz, da waren wir dann irgendwie bekannt als Leute, die so in diesem Zwischenbereich irgendwas machen. Und dann sind wir gefragt worden, da gibt es eine Konzeption für die mediale Ausstattung des Kunsthauses. Das war der Auftrag.
Okay.
Und dann haben wir uns da beworben, haben, glaube ich, den Zuschlag bekommen, diese Studie zu machen, weil wir naiv billig waren zu der Zeit. Und dann haben wir innerhalb dieser Konzeption viele Ideen, haben wir dann ungefragterweise vorgeschlagen, die Fassade des Kunsthauses noch kommunizieren zu lassen. Und das war nur ein Impuls, der eigentlich aus der Architektur rauskam. Also weil wir gesehen haben, die Architekten wollten dort eben eine direkte Kommunikationsmöglichkeit zwischen innen und außen schaffen und sind damit eigentlich am Ende gescheitert, weil das Haus ist zwar ein Acrylglas eingepackt, aber innen drin ist ein weitgehend eben undurchsichtige Hülle, die umschlossen wird. Das heißt, da gibt's keinen Innen und Außen, sondern das sieht halt nur schön aus. Und wir haben dann gesagt, wir müssen zumindest medial, müssen wir versuchen, das zurückzubringen. Da kam dann diese Installation mit den Küchenlampen zustande. Und auf wundersame Art und Weise ist dieser Teil der Arbeit, den wir am unwahrscheinlichsten fanden, ist dann der geworden, der tatsächlich realisiert worden ist. Andere Sachen sind nur so indirekt in den Bauprozess inkludiert worden. Und da sind wir uns eigentlich relativ treu geblieben. Also wir arbeiten immer noch in diesem Grenzbereich. Jetzt heute ein aktuelles Projekt ist, was wir machen, zusammen mit dem Ingenieuren von Schleich, Bergermann und Partner, ist das Riesenrad im Spreepark gerade. Das ist also ein altes Riesenrad, was neu gedacht werden sollte, was ein Kunstwerk werden sollte und aber gleichzeitig noch funktionieren soll. Also eine Art Bastard, muss man sagen. Und das ist jetzt gerade im Entstehen.
Ich glaube, es ist gerade aufgerichtet worden. Irgendwie so habe ich jetzt, kann man genau, Videos anschauen, glaube ich.
Genau, das Rad steht, die Gondeln hängen noch nicht. Und jetzt wird alles noch unten drunter gebaut. Also das Rad musste erst errichtet werden, damit das unten drunter noch fertig werden kann. Ende des Jahres jetzt werden noch die Gondeln eingehängt und die Eröffnung des Parks ist dann, glaube ich, Anfang 2027 irgendwann.
Ich bin schon gespannt, ja. Das
und
klingt sehr spannend.
Dann wird sich das Riesenrad da auch drehen. Das heißt, das sind so Projekte, die wir machen zwischen Kunst und Architektur. Wir machen viel Kunst am Bau. Teilweise beraten wir andere Menschen.
Okay.
Ja.
Aber wie beeinflusst sich das eure Arbeit in der Schnittstelle Kunst-Architektur? Es ist ja auch Technik-Architektur, sage ich jetzt mal. Und dann das Flussbad?
Na, das Flussbad ist ja eins dieser Projekte, was, ich sag mal, flügge geworden ist in Form eines gemeinnützigen Vereins. Das kommt ja nun mal aus unserem Büro. Und natürlich gibt es auch bei anderen Dingen, die wir jetzt denken, hat dieses langjährige Engagement für Flussbad natürlich dann auch Auswirkungen, weil es abfärbt. Ne? Also ist ja klar, wir haben jetzt jahrelang unser Büro schlussendlich auch vernachlässigt, muss man sagen, weil wir so viel Energie in das Flussbad gesteckt haben. Aber natürlich nimmst du da auch Dinge mit. Und ja, insofern ganz zu trennen sind die Sachen nicht, aber Flussbad als Verein ist jetzt erstmal, was Berlin angeht, schon eine autarke Nummer. Sind ja auch andere Leute und ich bin sehr froh auch, das muss man sagen, dass jetzt eben mit Ende der Förderung und mit den Demos im letzten Jahr die Mitarbeit oder das Engagement der ehrenamtlichen Kräfte aus dem Verein extrem aufgeblüht ist und der sich da sehr, sehr, sehr gut autark weiterentwickelt ist. Also eine schöne Sache, wo man sieht, das hängt eben jetzt nicht nur an Leuten, die das planerisch oder konzeptionell irgendwann mal angestoßen haben, sondern es entwickelt sich weiter. Das Projekt hat sich eben auch durch die Beteiligung von den verschiedenen Menschen ja stark verändert. Also Carsten Riechelmann zum Beispiel, das ist der Wasserspezialist, der bei Flussbad jetzt mit dabei ist. Wenn der jetzt über die letzten Jahre nicht so stark mit dran gezogen hätte, dass dieses Monitoring stärker wird und so weiter, wäre diese Auffächerung gar nicht denkbar gewesen oder diese Auffächerung des Anspruches, dass Flussbad mehr sein kann als nur der Spreekanal und so. Also es ist eigentlich ganz schön zu sehen, wie die Dinge dann flügge werden, sage ich mal.
Es ist wirklich spannend, ja. Ich sage vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war Jan Edler von dem Büro Realities United bzw. von der Initiative Flussbad Berlin. Vielen Dank für das Gespräch und fürs Zuhören. Ein Blick nach Europa zeigt, urbane Schwimmen ist längst Realität. In Basel gehört das Schwimmen im Rhein seit Generationen zum Alltag. In Kopenhagen darf man seit 2002 wieder offiziell mitten in der Stadt baden. Hier eröffnete 2003 das erste große Hafenbad, entworfen vom Büro BIC der Bjarke Ingels Group. Und in Paris ist die Seine seit 2024, also rechtzeitig zu den Olympischen Spielen, wieder offiziell zum Schwimmen freigegeben. Andere Städte haben investiert, saniert und umgedacht. In Berlin scheinen noch immer die beharrenden Kräfte zu wirken. Ich finde es beeindruckend, mit welcher Ausdauer die Mitglieder der Initiative trotz jahrelanger Rückschläge unbeirrt an ihrer Idee festhalten. Wenn ihr im Sommer in Berlin seid, schaut doch mal bei einer der Schwimmdemos vorbei. Alle Informationen und weiterführenden Links zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Hat euch die Folge gefallen? Dann unterstützt uns doch, indem ihr unseren Podcast weiterempfehlt, unseren Newsletter abonniert, unsere Folge auf Spotify liked oder uns monetär unterstützt via Steady. Ich sage euch jetzt vielen Dank fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal beim Morgenbau, eure Anne Isop.